Ja, guten Morgen. Wenn man so eine Predigt vorbereitet, dann ist es manchmal richtig harte Arbeit und manchmal wird man richtig beschenkt. Und es gibt, ja, es ist immer so, dass eine Predigt mir in der Vorbereitung auch selber dient. Das hilft mir auch selbst immer ganz viel. Ich denke, über die erste Predigt höre ich selber, ja. Aber diese Predigt war für mich was ganz Besonderes und ich hoffe, dass ich diese Besonderheit euch irgendwie rüber transportieren kann. Das würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Und es ist auch mein Gebet, dass dieser Spirit, dieser Geist einfach rüberkommt. Ich möchte heute über Gebet sprechen und damit auch zu einer guten Entwicklung in der Gemeinde etwas sagen. Und die möchte ich bestärken. Ich habe ja letzten Sonntag erzählt, dass wir hier in der Gemeinde eine Gebetskette haben. Was ist eine Gebetskette? Also das ist kein Rosenkranz, sondern das ist, dass regelmäßig Leute an jedem Tag im Monat beten für bestimmte Anliegen und das möglichst und hoffentlich ununterbrochen. Und es geht da immer um Fürbitte und wir haben immer so eine Art Oberthema und diesen Monat geht es halt um Hauskreise oder Kleingruppen. Und mir persönlich hilft das sehr gut, sehr stark zu wissen, dass ich am 16. immer dran bin. Also das ist mein Tag, der 16. ist immer mein Tag, wo ich mir Zeit nehme fürs Gebet, für dieses Gebetsanliegen, was da vorgegeben ist. Und ich möchte euch einladen, das ist eine richtig gute Sache, dass man da sich dran beteiligt. Und es macht ja überhaupt nichts aus, wenn mehrere am selben Tag für dieselbe Sache beten. Im Gegenteil. Werden wir auch sehen heute. Ich habe auch festgestellt, dass wir im Hauskreis, da hatten wir letzten Mittwoch so eine ganz lange, oder na, nicht ganz lange, aber eine etwas längere Gebetszeit füreinander und miteinander. Und ich habe das total genossen. Das ist nicht immer so, aber letzte Mal war das so. Und ich glaube, es gibt Hauskreise, da wird mehr gebetet. Es gibt Hauskreise, da wird vielleicht nicht so viel gebetet. Ich möchte uns ermutigen dazu, da werde ich auch noch zu kommen, auch gemeinschaftlich das zu intensivieren. Es gibt ja in Hauskreisen, genauso wie es für einen persönlich so ist, gibt es ja auch immer wieder Gründe, wieso man nicht betet. Muss man ja mal ganz ehrlich ansprechen. Da gibt es viel Ablenkung, da gibt es ja auch Zweifel. Sagen wir es doch einfach, ne? Wir glauben manchmal nicht, was wir da beten. Da gibt es manchmal auch Frustration, dass die Dinge nicht passieren, für die man betet. Und da möchte ich gerne ein bisschen heute drauf eingehen. Und mein Thema ist heute Gebetsverheißungen. Und ich habe mir überlegt, wie man das darstellen kann und habe so gedacht, da so betende Hände und einer, der so einen Stempel gibt, Garantie, dein Gebet wird erhört, das wird uns doch gefallen, nicht wahr? Und ich glaube, dass Gott auch sowas in der Art macht. Und da werden wir heute, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Stellen uns etwas näher angucken, wo es ganz klare Zusagen von Gott gibt auf Gebet. Und zwar welche, die uns wirklich herausfordern. Wenn wir es an uns ranlassen, werden die uns sehr herausfordern. Und deswegen hat mich das auch so gesegnet, diese Predigt vorzubereiten, weil ich mich dem einfach auch gestellt habe. Und damit das auch wirklich in unseren Herzen ankommt, möchte ich gerne vorher beten, bevor ich einsteige, mit der Erwartung, dass Gott auch seine Verheißungen erfüllt. Danke, Jesus, für die Möglichkeit, hier von deinem Wort weiterzugeben. Und ich glaube, dass du dein Wort immer sendest zu einem Zweck, nämlich, dass wir auferbaut werden, dass wir gestärkt werden, dass unser Vertrauen zu dir verbessert wird, ja, dass wir empfangen können von dir. Und ja, du kennst unser Herzenszustand, du kennst unsere seelischen Zustände, du weißt, wie empfänglich wir sind oder was wir auch an Frust oder an Ablehnung oder an Zweifeln in uns tragen. Ich möchte dich bitten, dass wir es vermögen, das beiseite zu legen, nicht daran festzuhalten, sondern uns auf dich auszurichten und von dir Neues zu empfangen oder vielleicht Altes neu zu empfangen. Und ich danke dir, dass du das entfalten willst und zu Leben machen willst in unserem Herzen. Amen. Zur Einordnung von dieser ganzen Thematik möchte ich ein bisschen ausholen, weil ich glaube, dass relativ viele Lügen über Gebet im Umlauf sind. Und da werden wir auch ein bisschen drauf eingehen, aber nicht viel. Nur so viel. Jesus fordert uns ja als Einzelne und gemeinsam dazu auf, dass wir seinen Auftrag ausführen sollen. Wir sollen hingehen in alle Welt und wir sollen die Menschen zu seinen Nachfolgern rufen, also in seine Nachfolge rufen, zu Jüngern machen und sie lehren zu halten, was er uns gesagt hat. Und ein Jünger ist ein Nachfolger Jesus, der nicht nur glaubt, dass Jesus für ihn persönlich gestorben ist und er deswegen Vergebung von Schuld hat, sondern der auch das tut, was Jesus ihm sagt. der auf sein Wort hört, der versucht vom Heiligen Geist her zu verstehen und von der Bibel her zu verstehen, was Gott ihm sagt und versucht es dann in seinem Leben auch zu leben. Jünger Jesu haben ihre Selbstbestimmung aufgegeben. Die haben sich mal dazu entschlossen zu sagen, Jesus, du bist mein Herr und jetzt soll dein Wille geschehen und nicht mehr mein Wille geschehen. Und das ist ein täglicher Kampf, ich weiß, das steht da selber drin. Aber dieser Wunsch, diese Sehnsucht danach, Jesus wirklich zu folgen, in seinen Fußstapfen zu laufen, das macht einen Jünger aus. Und diese Bereitschaft zu sagen, ich nehme das, was du denkst, ich nehme das, was du sagst, höher als das, was ich selber denke und meine. Also wir wollen in dem Willen des Vaters leben und das findet seinen Ausdruck in dem, wie wir leben. Das findet Ausdruck in unseren Taten. Aber diese ganze Sache der Nachfolge und der Beziehung zu Jesus funktioniert nur, wenn wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Und das bedeutet es, wenn Paulus uns auffordert, uns mit Gott versöhnen zu lassen. Wenn er sagt, seid auch ihr Leute, die Menschen in die Versöhnung rufen, in die Wiederherstellung dieser Beziehung. Und da gibt es eben dieses Angebot, zurück in Gottes Gemeinschaft zu kommen. Und er hat einen sehr hohen Preis dafür bezahlt, indem er hat Jesus sterben lassen, beziehungsweise als Gott Mensch wurde und sein Leben selbst hingegeben hat. Und das ist sozusagen der Preis, der bezahlt wurde. Und an dem Preis kann man erkennen, was du ihm wert bist. Den Wert einer Sache erkennt man immer an dem Preis, der dafür bezahlt wird. Und wenn der Preis so hoch ist, dass Jesus sein Leben gegeben hat, dann kannst du dir vorstellen, welchen Wert Gott dir zumisst. Du bist total wertvoll in seinen Augen. Und er hat alles in die Waagschale geworfen, um mit dir in diese persönliche Beziehung zu kommen, sodass du sein Nachfolger wirst und seine Nachfolgerin. Woran erkennt man jetzt eine lebendige Beziehung? Man erkennt die an vielen Dingen, aber an einer Sache erkennt man die auch zwischen Menschen, aber auch zwischen Mensch und Gott. Das ist die Intensität und die Qualität des Austausches. Also mit Intensität meine ich, wie oft man redet, und mit Qualität meine ich den Inhalt der Gespräche und das Vertrauen, was in den Gesprächen so fließt und zum Ausdruck kommt. Also der Rahmen des ganzen Themas Gebets und Gebetsverheißung ist nicht einer, der für jedermann gilt, sondern ist einer für Nachfolger. Keine Nachfolge ohne Gebet, dem Gespräch des Jüngers mit seinem Herrn. Natürlich darf sich jeder auf den Weg machen und beten, das will ich damit nicht sagen. Und Gott wird jedem begegnen, der ihn sucht. Das hat er verheißen. Aber ich bin jetzt schon tatsächlich in dieser Position, wo wir die meisten drin sind. Und wenn nicht, dann ist es ein guter Schritt zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich will in diese Beziehung hinein. Aber die, die wir da drin sind, wir sind in dieser Position, dass das Gebet ein Austausch mit unserem Herrn ist und bleibt. Und sich da die Frage stellt, wie drückt unser Gebet unser Vertrauen aus? Oder wie stark ist unsere Vertrauensgrundlage, während wir beten? Vielleicht noch kurz was zu diesen Lügen, die über Gebet im Umlauf sind. Also Gebet ist kein Mittel. Gebet ist keine Methode, Gebet ist kein Automatismus, sondern Ausdruck unserer Beziehung zu Gott. Das ist Gebet. Und es ist besonders wichtig, dass, wenn man sich den Versprechungen auf Gebet nähert, man diese Gedanken ablegt. Es ist nicht so, dass Gott sagt, da ist ein Automatismus drin, auch wenn dieses Bild der Garantie diese Versuchung mit sich führt, dass man denkt, ja, peng, ist so automatisch. Aber es geht immer Gott um unsere Herzenshaltung ihm gegenüber. Und es ist eben nicht so, dass es eine Methode ist, auf eine bestimmte Art und Weise vorzugehen oder sonst irgendwie was. Da kann ganz viel falsch laufen, wenn wir uns dem Thema der Verheißung und der Versprechungen Gottes nähern. Wir können Gott nicht in Haftung nehmen mit seinen Versprechungen. Wir können nicht sagen, du hast aber gesagt, ja, ich meine, wir können es schon machen, aber wir sind immer noch Mensch und er ist immer noch Gott. Also in dieser Beziehung, manchmal lässt sich Gott ja so ein bisschen ködern. Ne? Man sieht dieses Gespräch von Abraham über Sodom und Gomorra mit Gott, wie der da in die Verhandlung einsteigt. Aber das ist ein Ausdruck von Beziehung. Wisst ihr? Der hat nicht gedacht, er kann sich jetzt sozusagen über Gott erheben, weil Gott hat sich an sein Wort gebunden und jetzt kann ich Gott in Haftung nehmen. Das war nicht die Haltung von Abraham. Und das ist der Punkt, den ich meine. Also wir können schon mit Gott ringen und wir können auch unsere innere Überzeugung ihm sehr stark zum Ausdruck bringen. Da hat er gar kein Problem mit, weil er uns ja kennt. Das ist überhaupt nicht sein Problem. Aber er bleibt immer noch Gott und wir sind immer noch Mensch. Also mir geht es heute nicht darum zu erklären, warum Gebete erhört werden und warum nicht. Ganz wichtig, das ist nicht mein Thema heute. Weder ob wir richtig gebetet haben, noch ob wir genug gebetet haben, noch ob es vielleicht der Willkür Gottes unterliegt, ob er unsere Gebete erhört oder nicht. Das alles stützt die Bibel eben nicht. Und wir sind herausgefordert, den offenen Fragen eben mit Vertrauen zu begegnen und nicht mit Erklärung. Wir wollen mal zu einer Bibelstelle kommen. Ich lese die euch mal auf Deutsch vor. Ich habe die hier nochmal auf Arabisch und Farsi. Ihr kriegt die gleich auf Deutsch, aber hört sie euch einfach mal an. Ihr braucht ja nicht zu verstehen, was da steht. So, ich übersetze mal. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus Christus als den Sohn Gottes. Und wer an Jesus glaubt, der kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Das ist eine sehr interessante Bibelstelle und sie ist sehr herausfordernd, besonders bei unseren Gebetserfahrungen, nicht wahr? Ich denke, manchmal wundern wir uns mehr darüber, wenn ein Gebet erhört wird, als wenn wir uns darüber wundern, dass es nicht erhört wird. Stimmt das? Also sind wir so überrascht, dass Gott unser Gebet erhört hat? Ja, das ist aber die Normalität. Das ist die Normalität. Die unnormal ist, dass die Gebete nicht erhört werden. Es gibt ein paar Bedingungen, da gehen wir gleich drauf ein. Aber eigentlich von Gottes Sicht ist es so, dass er gerne Gebete erhört. Dass er gerne auf uns eingeht, dass er uns gerne beschenkt. Ich werde die Bibelstelle gleich nochmal zitieren, die du auch gesagt hast. Denen, die Gott suchen, die müssen glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das ist sein Wesen. Er ist ein Belohner. Und er ist auch im Hinblick auf unsere Gebete ein Belohner. Er ist kein knieseliger Kleinkrämer, der sagt, lass ihn mir mal durch den Kopf gehen, ob ich das Gebet erhöre oder nicht. Sondern er ist da völlig klar. Er ist von seinem Wesen her jemand, der uns beschenken möchte. Und manchmal hat das was mit unserem Gottesbild zu tun, wie wir im Gebet überhaupt unterwegs sind. Oder sehr oft hat das was damit zu tun. Diese Stelle steht in 1. Johannes 5, 13 bis 15. Und Johannes, der Jesus ja persönlich kannte, es war ja einer seiner Jünger, an einer Stelle heißt es sogar Lieblingsjünger, der schreibt gegen Ende seines Lebens Briefe an die Gemeinden, um sie zu ermutigen und erinnert daran, dass der Vater im Himmel, es ist davor, sich mehrfach und auf verschiedene Art und Weise zu Jesus gestellt hat und ihn bestätigt hat. Und da heißt es, er hat ihn bestätigt durch Wasser, er hat ihn bestätigt durch Blut und er hat ihn bestätigt durch den Geist. Also es gibt, Gott hat sich drei Wege ausgedacht, wie er bewiesen hat oder bezeugt hat, dass Jesus der Messias ist, dass er sein Sohn ist. Und dann heißt es hier, ich habe euch diese Dinge geschrieben, dass Gott Jesus bestätigt hat, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr ewiges Leben habt. Die Auferstehung Jesu ist ja sozusagen die Blaupause für unsere Auferstehung. Und das Vertrauen in das, was Gott durch Jesus Christus getan hat, ist ja das, was wir glaubensvoll für uns persönlich annehmen. Dass eben der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass wir ewiges Leben haben. Aber dieses ewige Leben fängt eben nicht nach dem Tod an, sondern fängt in dem Moment an, wo man diese Beziehung zu Gott eingeht. Da fängt das ewige Leben an. Und dann ist der Tod da irgendwo dazwischen, aber ist nicht mehr so entscheidend. Sondern das ewige Leben startet hier und geht bis, wie der Name es sagt, in die Ewigkeit. So, und er schreibt das hier, damit die Gewissheit der Christen gestärkt wird. Und in diesem Text kann man so eine Entwicklung sehen. Da sieht man zum Beispiel dieses Wort Gewissheit. Ja? Gewissheit. So, Gewissheit ist etwas, was irgendwas mit Glauben zu tun hat. Da gucken wir uns gleich nochmal an. Und wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, dann möchte er gerne, dass wir seiner gewiss sind. Dass wir innerlich es klar haben, dass er für uns gestorben ist und wir erlöst sind und wir haben dann eine zuversichtliche Erwartung, dass er uns auch erhört, weil darum geht es ja jetzt hier, ums Gebet. Und diese Gewissheit und Zuversicht führt dazu, dass wir Sicherheit haben. Da unten heißt es, Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. Ich frage euch, wie stark ist da eure Sicherheit, dass Gott euch gibt, worum ihr bittet? Oder haben wir uns arrangiert mit einem Denken der Willkür? 50-50. Könnte klappen, könnte nicht klappen. Wie sind wir da unterwegs von unserer inneren Haltung her? Ich erwische mich oft, dass ich bete und denke, ich weiß nicht so genau, was dabei rauskommt. Gerade wenn man für Kranke betet, ich weiß nicht so genau, was dabei rauskommt. Aber es gibt eine völlig klare Aussage, dass Gott unsere Gebete erhören will. Und das steht hier. Und wir können uns auf sein Wort verlassen. Und diese innere Sicherheit, wenn wir sie denn haben, die ist so stark, als wäre das Erbetene schon eingetroffen. Das ist so eine Art der Grammatik, als hätten wir sie bereits bekommen. Das ist ja perfekt von der Zeitform her, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Das ist mir letztens schon mal aufgefallen, dass Gott so redet. Der hat zum Beispiel dem Josua vor der Landeinnahme gesagt, jeden Ort, darauf ihr eure Füße stellt, habe ich euch gegeben. Oder man könnte auch sagen, habe ich euch schon gegeben oder habe ich euch bereits gegeben. Jeden Ort, worauf ihr eure Füße steht, habe ich euch schon gegeben. Ja, aber ich habe doch noch gar nicht meinen Fuß drauf gestellt. Wie kann ich den denn schon haben? Im Glauben. Wie kann ich denn schon etwas haben oder das Erbetene sozusagen besitzen, obwohl ich es noch nicht empfangen habe, als hätte ich es empfangen? Im Glauben, im Vertrauen. Nur so geht das. So, und diese Art und Weise, im Perfekt zu sprechen, man müsste mal ein bisschen in der Bibel recherchieren, habe ich mir die Mühe jetzt nicht gemacht. Es gibt bestimmt weitere Stellen, da bin ich mir ziemlich sicher, wo Gott das Kommende so darstellt, als wäre es bereits da. Und jetzt besitzt man das Erbetene praktisch, in Anführungszeichen, als hätte man es bereits bekommen. Und wenn dem wirklich so ist, dass man das, auch diese Sicherheit, geschenkt von Gott bekommen hat, dass sie gewachsen ist durch Gott, nicht eingeredet, nicht Automatismus, nein, wirklich empfangen von Gott. Wenn das der Fall ist, dann können wir auch danken für Dinge, die noch nicht eingetreten sind. Aber vorher zu denken, nur weil man sagt, ja, da steht ja, da ist ja automatisch, deswegen danke ich jetzt und dann wird das funktionieren, so nicht. Ich muss etwas von Gott empfangen haben, an einer inneren Sicherheit, wo ich es sozusagen besitze, was noch nicht da ist. Und dann ist es berechtigt, dafür zu danken. Deswegen komme ich jetzt nochmal eben auf den Glauben. Der Hebräerbrief schreibt ja oder definiert ja den Glauben im 11. Kapitel, im 1. Vers. Und da heißt es, der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist, und da möchte ich jetzt nochmal ein bisschen stärker drauf eingehen, ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Mir gefällt dieses Wort Überführtsein, weil das ist so, ich bin so überwältigt von einer Realität. Es ist so Licht an über mich gekommen, dass ich plötzlich etwas sehe, geistlich sehe, was ich materiell noch nicht sehen kann. Aber ich habe es schon im Herzen. Glaube ist die feste Zuversicht dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das beschreibt den Zustand, dass etwas in uns sein kann, glaubensmäßig, was äußerlich noch nicht da ist. Und das ist im Gebet sehr wichtig im Gebet. Es ist einfach, etwas zu beten, wo die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass das ja eintreten wird, weil die Wettervorhersage hat gesagt, morgen wird schönes Wetter, kann ich gut dafür beten, dass schönes Wetter wird. Das ist kein Problem. Aber das hat nichts mit Glaube zu tun. Ja, das hat nichts mit Glaube zu tun. Sondern Glaube ist etwas, dass ich auch für etwas bete, was nur wirklich nicht da ist. Nur wirklich nicht. Und wo die Wahrscheinlichkeit auch gering ist, dass es eintreten wird. Aber ich empfange es in meinem Herzen zuversichtlich, mit einer Sicherheit, dass ich es sozusagen habe. Ich habe es vorher schon. Es ist schon da. Und wenn ihr euch erinnert, wie Jesus uns lehrt zu beten, dass er sagt, so wie im Himmel, so auf Erden, dann ist das genau die Beschreibung dessen, wie die Realitäten sind. Da gibt es eine Realität, die ist im Himmel bereits da, in der geistlichen Welt existiert die und wir sollen beten, dass so wie im Himmel, soll das auf die Erde. Das heißt, Gebet ist immer ein Sprechen in den unsichtbaren Raum hinein. Zwar bezogen auf unsere erlebte Realität, in der wir leben, aber es ist immer ein Griff in die geistliche Welt hinein. Und wer Beten nur versteht als etwas Seelisches, der kommt extrem zu kurz mit dem, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Wir sprechen mit einem Gott, den wir nicht sehen. Wir sprechen mit Gott, der Geist ist. Wir sprechen mit Gott über Dinge, die in der Unsichtbarkeit sind. Und wir beten so wie im Himmel, so auf Erden. Was meint denn der Johannes, wenn er von dieser Sicherheit spricht? Da möchte ich jetzt nochmal diesen Bibelvers zitieren, den du auch gesagt hast, Reinhard. Wer sich Gott nähert, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ich weiß nicht, wie unsere Haltung ist, wenn wir mit einem Gebet zu Gott kommen. Ich weiß nicht, wie deine Haltung ist. Meine ist manchmal, ich habe vergessen, dass Gott mich belohnen will. Ich habe das einfach nicht drauf. Ich brauche diese Erinnerung durch den Heiligen Geist immer wieder. Ich bin gut, ich möchte dich beschenken. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo Hannes sagt, geh doch davon aus, dass du diese Sicherheit geschenkt kriegst, dass du diese Zuversicht bekommst, dass du diese Gewissheit im Herzen bekommst. Gott ist für diejenigen, die ihn suchen, ja, heißt es, er ist ein Belohner, ist eben kein Richter. Die, die ihn suchen, für die ist er kein Richter, er ist kein willkürlicher Herrscher, sondern er ist Belohner, der lieber Gebete erhört, als nicht erhört. Mal so ganz grundsätzlich, ja. Ich meine, es gibt auch Gebete, die er nicht erhört und es gibt Gründe dafür, aber darum geht es mir jetzt nicht, sondern es geht mir darum, dass wir grundsätzlich erstmal zu Gott kommen in der Erwartungshaltung, dass er uns belohnen möchte und uns beschenken möchte. Auch im Hinblick auf Erhörung von Gebet. Das ist sehr wichtig, sehr wichtig. Wenn ich in diesem Punkt an Gottes Wesen zweifle, dann geht mir ganz viel verloren von dem, was Gott eigentlich vorbereitet hat. Der Jakobus, der sagt das relativ krass, der sagt, jeder, der komme, der bitte im Glauben, ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her bewegt und getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ich habe die Bibelstelle immer so verstanden, dass Gott sagt, du zweifelst, Ätschi-Bätschi, glaub mal nicht, dass du irgendwas empfangen wirst. Das ist ja völliger Quatsch, so ist Gott ja gar nicht. Nicht Gott steht dem Zweifler im Weg. Der Zweifler steht sich selber im Weg. Ja, Gott möchte dem Zweifler gerne aus seinem Zweifel raushelfen und in diese Sphäre von Vertrauen und Glauben hineinbringen. Aber Fakt ist nun mal, dass derjenige, der zweifelt, nicht durchbricht zu dieser Zuversicht, nicht durchbricht zu dieser Gewissheit und zu dieser inneren Sicherheit, weil er grundsätzlich Gott unterstellt, wie damals schon im Eden die Schlange gesagt, sollte Gott wirklich gemeint haben. Sollte er wirklich gedacht haben, dass das so und so ist. Wenn ich diese Gedanken in mir zulasse und kultiviere, dann werde ich sehr wenig Gebetserhörung haben. Ich muss Gott sehen als einen Belohner. Ich muss ihm glauben als einen Belohner. Aber gehen wir nochmal zurück zu dem Haupttext. Es gibt ja eine kleine, aber doch sehr entscheidende Bedingung, wie das übrigens bei jeder Verheißung ist, die man vielleicht schnell überliest. Was seinem Willen entspricht. Was seinem Willen entspricht, das wird erhört. Was seinem Willen entspricht. Es ist uns also nicht versprochen, dass jedes Gebet erhört wird, sondern nur das, was dem Willen des Vaters entspricht. Das bedeutet übrigens auch im Namen des Vaters, im Namen Jesu oder des Heiligen Geistes zu beten. Der Johannes, der diesen Brief geschrieben hat, hat ja mit Jesus gelebt, habe ich ja schon erklärt. Und der schreibt in seinem Evangelium, das ja auch von Johannes ist, gucken wir mal eben, was schreibt er da? Im 16. Kapitel, Vers 23 und 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Kein Wenn, kein Aber. Bis jetzt habt ihr nichts empfangen in meinem Namen, weil Jesus da noch auf der Erde war. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Damit eure Freude völlig sei. Gott ist ein Belohner. Er möchte, dass unsere Freude völlig ist. Deswegen will er unsere Gebete erhören. Er möchte, dass wir richtig Spaß daran haben, dass die Dinge Wirklichkeit werden, die auf dem Herzen des Vaters sind. Damit unsere Freude völlig ist. Und hier heißt es, ihr werdet bitten in meinem Namen. Und das ist im Prinzip mit anderen Worten genau das Gleiche, was Johannes in seinem Brief schreibt, wo er eben sagt, dass wir entsprechend des Willen Gottes Erhörung bekommen, wenn wir entsprechend dem Willen Gottes beten. Jetzt gibt es ja ein Beispiel, sogar bei Jesus, wo die Bitte des Vaters nicht erhört wurde. Ein Beispiel. Seine Bitte, dass der Kelch des Todes an ihm vorbeigehen möge, wurde nicht erhört. Interessant ist aber die Reaktion Jesu. Er sagt nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Alles, was wir im Willen des Vaters bitten, wird erhört. Die Bitte, dass er nicht sterben muss, ist eine zutiefst menschliche und verständliche Bitte gewesen. Aber sie war nicht der Plan Gottes. Sie war nicht der Wille Gottes. Deswegen konnte diese Bitte nicht erhört werden. Aber sofort, als Jesus gesagt hat, das ist das Priorität, dein Wille soll geschehen, nicht mein Wille soll geschehen. Da war klar, dass er diesen Weg auch gehen konnte. Ja? Aber nur als ein Beispiel dafür, wo also ein Gebet selbst von Jesus, das ist aber das Einzige, soweit ich weiß und das so gesehen habe, wo ein Gebet nicht erhört wurde, weil es nicht dem Willen Gottes entspricht. Und wir hätten hunderte, tausende Beispiele. Aber wie kommt Johannes darauf, so dogmatisch zu behaupten, dass alle Gebete erhört werden, solange sie im Willen Gottes sind oder im Namen Jesu gesprochen werden? Nun, Jesus sagt an einer Stelle, und das hatte der Johannes sich gut gemerkt und sich angehört, dass die Beziehung zwischen ihm und dem Menschen ist wie ein Weinstock mit einer Rebe. Und dass diese Rebe nur lebt, wenn sie in Verbindung mit dem Weinstock ist. Und dass das Ganze eine organische Einheit ist. So ist die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen wie ein Weinstock und eine Rebe. Wenn da Unabhängigkeit reinkommt oder getrennt sein, dann stirbt die Rebe. Deswegen ist es wichtig, zu bleiben, da zu bleiben, wo man hingekommen ist. Und im Johannesevangelium sagt er dann im 15. Kapitel, im 7. Vers, wo er dieses Beispiel vom Weinstock und der Reben gebraucht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Jede Bitte wird erfüllt. Da ist wieder so eine Gebetsverheißung, wo ich denke, boy, pauschal, Garantie, tschack. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. So, kriegen wir das hin, in Jesus immer zu bleiben? Nein. Kriegen wir das immer hin, in seinem Wort zu bleiben? Nein. Werden deswegen unsere Bitten alle hört? Nein. Das ist der Grund, wieso unsere Bitten so selten erhört werden. Wir müssen an Jesus bleiben und wir müssen seine Worte in unseren Herzen haben. Und seine Worte kriege ich nicht irgendwie automatisch in mein Herz rein. Seine Worte muss ich mir anhören, anlesen. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Je mehr von seinem Wort, je mehr von seinem Gedankengut mich erfüllt, umso mehr kann ich in seinem Willen überhaupt beten, denn ich weiß, was sein Wille ist. Solange ich denke, ich weiß, was Gottes Wille ist, habe aber gar keine biblische Beleg dafür, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich mich selber täuschen im Gebet und sagen, oh Gott, ich habe doch in deinem Willen gebetet, jetzt passiert aber nichts. Vielleicht war es gar nicht in seinem Willen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Da steht es nochmal. Eure Bitte wird erfüllt werden. Das ist die gleiche Bedingung, einfach nur mit anderen Worten. In Jesus und in seinen Worten zu bleiben, führt zu Gottes Willensbildung in uns. Also wenn wir wollen, dass Gottes Wille immer mehr unser Wille wird, dann müssen wir in Jesus bleiben und dann müssen wir in seinen Worten bleiben. Und dann wird der Wille Gottes unser Wille und dann werden wir in seinem Willen beten. Selbst wenn wir meinen, wir beten vielleicht nach unserem Willen. Aber es findet eine Transformation unseres Herzens statt und wir werden viel mehr verstehen, was der Wille des Vaters ist. Es gibt noch eine weitere Glaubensverheißung, die auf unser gemeinsames Gebet sich bezieht. Also das hat ja jetzt alles sehr stark mit dieser Interaktion zwischen Gott und mir zu tun. Dass er sagt, ich will deine Gebete erhören, ich werde sie erhören, wenn sie in meinem Willen sind. Und in meinem Willen zu bleiben, bedeutet in Jesus zu bleiben und in seinem Wort zu bleiben. So, das ist ja jetzt erstmal so diese individuelle Interaktion. Aber jetzt geht es darum, was gibt es noch für eine Verheißung, die ähnlich krass, ähnlich stark ist auf unser gemeinsames Gebet. Da sagt Jesus in Matthäus 18, Vers 19 und 20, und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Oft wird der zweite Teil abgekoppelt und für sich selbst genommen. Als ein Beispiel dafür, dass geistliche Gemeinschaft schon mit zwei oder drei Leuten passiert, ist auch, finde ich, legitim. Aber er steht nun mal in dem Zusammenhang mit dieser Gebetsverheißung. Und deswegen gibt es hier auch wieder zwei entscheidende Bedingungen, dass das Gebet erhört wird. Eins zu werden, also sozusagen übereinzukommen, und in seinem Namen, weil wir sind in seinem Namen zusammen, er ist mitten unter uns, in seinem Namen zu sein und zu beten. Eins sein bedeutet da nicht, die gleiche Meinung zu haben, sondern eins zu sein bedeutet, alles aus dem Weg zu räumen, was irgendwie uns zwischenmenschlich voneinander trennt oder uns von Gott trennt. Es ist keine Gleichmacherei, eins zu werden, es ist eine Beziehungsklärung, eins zu werden. Versteht ihr das? Wenn ich einen Vorbehalt gegenüber demjenigen habe, mit dem ich bete, dann sollte ich das vorher klären, sonst bin ich nicht wirklich eins mit dem. Wenn ich mit Gott so meine Schwierigkeiten habe, dann sollte ich vorher mit ihm darüber sprechen und dann ist der Weg frei. Dann ist wirklich der Weg frei. Also eins zu werden ist nicht einer Meinung zu sein oder gleich angezogen zu sein oder sonst irgendwas, sondern eins zu sein bedeutet, man hat die Beziehung klar miteinander und zu Gott. Und dann dürfen wir davon ausgehen, dass wir gemeinsam beten in seinem Namen, in seinem Willen, dass unsere Gebete erhört werden. Dann wird er es ihnen von meinem Vater im Himmel geben. So, was sind jetzt die Schlussfolgerungen? Ich weiß zum Beispiel, dass die Jugend nächste Wochenende einen Gebetsabend organisiert hat. Und ich finde das super, die beten viel. Und ich finde das super mit der Gebetskette. Ich finde das super, wenn hier montagsabends Gebetsgruppe stattfindet, auch wenn es vielleicht nicht so viele sind. Ich war selbst schon länger nicht mehr dabei. Aber ich finde es gut, wenn in den Hausgruppen gebetet wird. Ich finde es gut, wenn das Gebetsteam hier Fürbitte anbietet. Ich finde es gut, wenn das Gebetsteam den Gottesdienst im Gebet vorbereitet. Ich gehe nochmal zurück zu dem Ursprungstext. Wenn wir zurück in diese Sphäre reinkommen, dass wir uns Gott nähern im Glauben, dass er uns ein Belohner ist und wir diese Sicherheit, Zuversicht und Gewissheit empfangen, dann macht Beten übrigens auch Spaß. Dann macht Beten auch Spaß. Also ich finde das total klasse, wenn im Gebet mit mir was passiert, wo ich einfach Zuversicht empfinde oder Glaube wächst oder man sich einer Sache nähert, die man für unmöglich hält. Aber in der Auseinandersetzung, im Gespräch mit Gott, wird da plötzlich was möglich, weil meine Augen werden geöffnet für die Möglichkeiten Gottes und sind nicht mehr begrenzt auf das Sichtbare, sondern ich darf hineinschauen, ich darf hineinreichen in diesen Raum des Geistlichen. Das macht eigentlich viel mehr mit dem Beter, als dass es an der Sache was macht. Es hat mal jemand gesagt, Gott möchte, dass wir beten eigentlich viel mehr um unsere Selbstwillen, als dass er unsere Gebete erhört. Das ist für ihn ein leichtes. Es geht ihm mehr um unsere innere Verwandlung. Und beides ist richtig, ja. Also wir brauchen beides. Wir brauchen eine Veränderung unseres Herzens. Aber wir brauchen eben auch, dass die Dinge passieren, die Gottes Wille ist. Er möchte ja, dass sein Wille auf dieser Erde real wird. Er möchte ja, dass Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Er will, dass Liebe gelebt wird. Es gibt viele Stellen in der Bibel, wo ganz klar steht, das ist der Wille Gottes. Und wenn man in der Richtung betet, darf man wirklich davon ausgehen, dass Gott dieses Gebet erhört. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Beten wir in diese Richtung, können wir davon ausgehen, dass wenn wir konkrete Leute vor Augen haben, dass Gott da an der Arbeit ist und dass Gott dieses Gebet erhört. Ja, aber der hat ja noch seinen eigenen Willen und wird er dann und Vorhersehung. Also wer weiß, was da uns alles so für Gedanken kommen. Aber lasst uns mal schlicht sein, wie Kinder. Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Sagt, bitte Papa, da ist jemand, der kennt dich noch nicht aus meinem Familienkreis. Ich bring den dir. Ich bring den dir auch zweimal, auch zehnmal, auch hundertmal. Übrigens, dass die Gebete nicht sofort erhört werden, heißt nicht, dass sie nicht erhört werden. Und manchmal ist nämlich hier unsere Geduld das Problem. Und wir geben zu schnell auf. Aber das heißt nicht, dass Gott unser Gebet nicht erhört hat. Das heißt es noch lange nicht. Lassen wir uns da nicht belügen. Sondern mal ein bisschen Biss, mal ein bisschen Durchhaltevermögen. Das will Gott in uns erzeugen. Seid euch sicher, wenn ihr im Willen Gottes betet, erhört Gott eure Gebete. Ich kann ja nichts anderes sagen, weil das steht ja so in der Bibel. Ich bin ja dem Wort verpflichtet. Und auch gerne. Und zu Recht, finde ich. So, lasst uns ausstrecken nach einem liebevollen, schenkenden, gebenden Gott, der uns Gutes tun will und erwarten von ihm, dass er uns auch unsere Gebete erhört. Was wir wirklich lernen dürfen, ist rauszukriegen, was sind die Worte Jesu, die in uns sind oder noch nicht sind. Was ist die Nähe Gottes, die Nähe zu Jesus, die da sein sollte und vielleicht nicht da ist. Lasst uns da ganz ehrlich sein. Und ich glaube, dass viele Gebets
Erhörung deswegen ausstehen, weil wir diese Voraussetzungen nicht bringen? Ist das deswegen eine Leistungsfrage? Nein, ich glaube nicht, dass das eine Leistungsfrage ist. Sondern ich glaube, das ist immer eine Beziehungsfrage. Weil jeder von uns kann seine Beziehung zu Gott ziemlich unterschiedlich leben. Ob du jetzt morgens betest, abends betest, ob du nachts betest, ob du dafür fastest, ob du viel betest oder wenig betest, ist nicht unbedingt das Entscheidende. Wichtig ist, dass du im Gespräch bist mit deinem Herrn. Das ist das Einzige. Ob wir jetzt das Wort Gottes uns über irgendwelche Internetsachen, Predigten reinziehen oder ob wir es hierher kommen und hören, ob wir selber in der Bibel lesen, ja, mehr oder weniger, ja. Aber irgendwie muss das Wort Gottes in unser Herz. Und wir sollen in seinem Wort bleiben. Das ist wichtig. Ich komme mal zur Zusammenfassung. Wir dürfen davon ausgehen, dass Gott gut ist und gerne gibt. Wir dürfen davon ausgehen, dass seine Versprechungen glaubhaft sind. Sein Wort in uns führt zur Gewissheit. Wir empfangen diese Gewissheit. Sie führt zu einer Zuversicht, zu einer Erwartungshaltung. Und sie führt zu einer Sicherheit, dass wir fest da drin stehen, auch wenn die Dinge sich nicht sofort realisieren. Wir wollen erwarten, dass er uns erhört zu seiner Zeit, wenn wir in seinem Willen beten. Da muss man mal Ja zu sagen. Da muss man mal Amen zu sagen. Logisch, dass mir diese Bibelstelle jetzt einfällt. In Christus Jesus sind alle Verheißungen Gottes Ja. Und von uns muss dazu kommen das Amen. Ja. Wir müssen Amen dazu sagen, dass er uns erhört zu seiner Zeit, wenn wir in seinem Willen bitten. Wenn wir in Jesu Namen beten, dann ist das keine Formel, so im Namen Jesu, wir sagen das halt hinterher, so wir beten jetzt, im Namen Jesu, so das ist dann keine Formel, ist ja kein, weiß ich nicht was, sondern es hat ja was mit seinem Willen zu tun, in seinem Sinne. In seinem Namen, dann bin ich in seinem Sinne unterwegs. Wenn ich im Namen meiner Firma unterwegs bin, dann bin ich im Namen deren Werte unterwegs, im Namen deren Absichten unterwegs, dann bin ich halt im Namen meiner Firma unterwegs. Und wenn ich im Namen Jesu unterwegs bin, dann bin ich im Namen seines Reiches, im Namen seiner Werte, im Namen seines Willens unterwegs. Also im Namen Jesu zu beten ist keine Formel. Es gibt Gebetserfüllungen, die bereits im Himmel existieren und dafür wollen wir danken lernen. Aber bitte erst dann, wenn diese Sicherheit in unserem Herzen wirklich da ist. Ich habe es ehrlich gesagt und wünsche mir, dass es mehr passiert. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht sehr oft in meinem Leben erlebt. Aber die Sache, dass wir Kinder kriegen, war definitiv so eine Nummer. Da war ich mir so sicher. Und es sah erstmal nicht so aus. Aber es war so sicher, dass ich das auch sogar verkündet habe, bevor es irgendwie eingetreten ist. Aber da muss man ganz ehrlich mit sich sein. Da muss man ganz ehrlich mit sich sein und nicht einen Automatismus daraus ableiten. Wenn wir zusammen beten, dann lasst uns diese Einheit suchen. Das heißt, lasst uns diese zwischenmenschlichen Dinge, die da vielleicht im Wege stehen, klären. Lasst uns sie klären. Lasst uns ein Leben in Vergebung, Vergebungsbereitschaft und in einer Art des sich entschuldigen Könnens leben. Dass wir das machen, wenn wir jemanden verletzt haben, dass wir uns entschuldigen dafür. Dass wenn wir verletzt worden sind und jemand kommt und entschuldigt sich, wir wirklich vergeben können. Das ist wichtig für Einheit. Und Einheit ist wichtig für Gebetserhörung. Und dann lasst uns auch wirklich übereinkommen im Gebet. Lasst uns gemeinsam zusammentragen, was wir denken, das ist jetzt der Wille Gottes in der Situation und in diese Richtung beten wir jetzt gemeinsam. Und dann lasst uns ehrlich sein mit unseren Überzeugungen, mit unseren Zweifeln vor uns selbst, voreinander und vor Gott. Wir brauchen hier kein christliches Kasperletheater als Gemeinde. Wir müssen uns einander nichts vorspielen. Auch nicht in der, oh, der betet aber so tiefgründig und ich kann das gar nicht und so weiter. Vergiss es. Gott weiß sowieso, was in deinem Herzen ist, dann kannst du es ihm auch sagen. Ganz schlicht, ganz einfach. Ich weiß nicht, irgendjemand hat mir erzählt, das fällt mir jetzt gerade ein, ich glaube, Emily, du hast mir das erzählt, mit dem, der gebetet hat und weggelaufen ist? Ja, ja. Wer war das nochmal? Auf der Wewelsburg, auf der Jugendfreizeit, da hat einer gepredigt und der hat erzählt, dass Gott ihn herausgefordert hat, für krank zu beten. Und dann ist er wohl, waren da wohl Kranke, ne? Du bist jetzt mal die Kranke hier. Dann ist er hingegangen und sagt, Jesus, im Namen Jesu, mach sie gesund. Und dann ist er schnell weggelaufen, damit keine Reaktion abkriegt. So, und der Glaube war nun wirklich nicht sehr ausgeprägt. Er hat das einfach gemacht, weil er so den Eindruck hatte, Gott möchte das. Und dann, wie viel später? 3 Wochen später kommt er in eine Situation rein, wo die sich wieder begegnen und dann stellt sich also heraus, da ist tatsächlich Heilung entstanden. Also kein großes Bohai oder sowas, sondern einfach der schlichte Gehorsam. Ich habe so den Eindruck, ich soll jetzt zu jemandem hingehen und ich soll dem Gottes Heilung zusprechen. Und dann mache ich das einfach und egal, viel Angst, viel Furcht, viel Zaudern, viel Zagern. Keine großer Glaube. Aber Gott liebt sowas. Gott liebt sowas. Ich wünsche mir so, dass wir in der Gemeinde gebetsmäßig wirklich weiter voranschreiten. Seid ihr dabei? Dann fangen wir jetzt mal an. Okay. Jesus, wir lieben dich. Wir schätzen dich. Wir wollen wirklich deine Art, ein Belohner zu sein, ganz, ganz dicht an unser Herz heranlassen. Dass wir das mehr und mehr wirklich verinnerlichen und glauben, dass du unsere Gebete erhören willst. Dir ist nichts, du hast nie, an nichts mehr Spaß, als dass wir als deine Kinder kommen und dich um etwas bitten, dass du das auch erfüllen kannst. Du bist ein liebevoller Vater. Du bist einer, der uns auch Gebetserhörungen geben möchte, damit unsere Freude völlig sei. Damit wir einfach in der Beziehung zu dir wirklich Spaß haben und wirklich Freude haben und wirklich glücklich sind. Und ich bete darum, und ich bin mir ziemlich sicher, das ist dein Wille, dass du uns ergreifst mit dieser Freude, mit diesem Frieden, der von dir kommt, mit diesem guten Wesen. Denn du möchtest uns durchdringen damit, du möchtest uns verändern und du möchtest uns wirklich beschenken. Danke dafür, Herr. Danke, dass auch dieser Gottesdienst, diese Predigt, unser Miteinander dazu dient, dass deine Absichten, dein Wille sich realisiert und umgesetzt wird. So wie im Himmel. So auch hier unter uns, so auch hier durch uns, wenn wir dahin gehen, wo wir leben, in unserem Umfeld. Gib uns Gnade, dass wir gebetsmäßig unterwegs sind. Dass nicht einfach so an uns vorbeirauscht das Leben, sondern wir deine geistliche Dimension in unserem Herzen tragen, immer wieder neu. Und wenn nicht, komm, Geist Gottes, erinnere uns, schenke uns Geschwister, die uns auch daran erinnern, dass wir einfach wachsam sind, geistlich wach bleiben. Darum bete ich so, in deinem Namen, Jesus. Amen.